Dieser Vers 13 in diesem herrlichen und wichtigen Brief ist der Abschluss des ganzen Briefes. Es geht darum, dass was Johannes uns mitteilen wollte und mitgeteilt hat, was der Geist durch den Johannes uns geschrieben hat. Und letztendlich ist es die Botschaft. Und es kann nichts anderes sein als das Evangelium von Jesus Christus. Es kann nichts anderes sein als die Grundlage dessen, was uns ewiges Leben gebracht hat. Und von daher es ist es nicht die Frage, wie können wir darüber nachdenken von diesem Text, sondern die Frage ist nur, aus welcher Perspektive und aus welchem Winkel wir über das Erlösungswerk nachdenken, das was uns eben ewiges Leben geschenkt hat. Und drei Dinge sind in diesem Vers wichtig. Über zwei Dinge haben wir schon nachgedacht. Das dritte ist noch übrig, darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Was haben wir mittlerweile angeschaut? Wir haben etwas Grundsätzliches, etwas Wichtiges uns angeschaut und heute möchte ich mit euch über etwas sehr Entscheidendes nachdenken. Also ihr merkt, bei der Wahl der Überschrift für die einzelnen Punkte habe ich bewusst ein bisschen dramatisch das versucht zu formulieren, um es deutlich zu machen, dass es sehr, 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 sehr wichtig ist. Weil es letztendlich dieser Vers die Zusammenfassung der ganzen Botschaft ist, des ganzen Briefes ist und aber zugleich auch eine Zusammenfassung oder eine Hinführung zu dem letzten Test. Der wiederum, der 10. Test in diesem Brief, nichts anderes ist eben als die Zusammenfassung von diesem ganzen Brief. Es geht um Gewissheit. Es geht da am Schluss nochmal durchzugehen durch die Wahrheiten, nochmal dich daran zu erinnern, was gesagt und gelehrt worden ist, um dann für sich selbst festzustellen, sagen, ja, ich habe all diese neuen Tests gemacht, ja, ich kenne die Botschaft und ja, ich habe Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe. Und in einer wunderbaren Art und Weise fasst dieser 10. Test, das zusammen festigt unsere Gewissheit. Und der Vers 13 ist wie ein Scharnier und wie eine Überschrift. Was haben wir grundsätzlich uns angeschaut über die Gewissheit? Das Grundsätzliche ist, und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass es in euch groß geworden ist und ebenfalls grundlegend geworden ist, dass das ewige Leben, wir wissen, dass wir das ewige Leben haben und nicht, dass wir es fühlen. Es geht nicht um eine Gefühlswelt, es geht nicht um diese Dinge, die wir so in dieser Weise erfahren und sagen, ja, ich fühle es, sondern es geht darum, um die Dinge, die wir wissen. Ich bin mir sicher und ich weiß es selbst und ich kenne euch, ich sehe auch eure Gesichter, ich sehe auch, dass ich erlebe das auch in Gesprächen und der Gemeinschaft, wenn die Wahrheit in euch auch Freude auslöst und diese Freude eben nicht nur rein intellektuell oder gewissensmäßig ist, sondern diese Freude auch sich in Gefühlen sich äußert. Und das ist ja was Schönes und das kann und schenkt der Herr uns auch immer wieder, aber ich bin davon überzeugt, dass diese Freude und diese Gefühle eben aus unserer Gewissheit herauskommen, aus dem Erkennen, aus dem Verstehen und wenn wir diese Dinge haben und wissen, das hat die Folge, dass wir Dinge auch fühlen, aber es gibt verschiedene Gründe und darüber sprachen wir und verschiedene Umstände, Situationen und das ist nicht immer so zu fühlen und selbst wenn man Dinge weiß, ist es nicht immer sie zu fühlen. Und gerade in diesen Zeiten und ist es wichtig, dass uns vom Wort Gottes her und auch wir einander uns zusprechen, sagen, auch wenn du es gerade nicht fühlst, du bist ein Kind Gottes, du hast ewiges Leben, selbst wenn diese Gefühle dann nicht da sind. Also das Erste, das Entscheidende oder das Grundsätzliche ist, dass wir Gewissheit haben und diese Gewissheit beruht auf Erkenntnis, auf Verständnis, nicht auf unsere Gefühlswelt. Es ist nicht etwas, was wir fühlen, sondern was wir wissen. Das Zweite, und das ist sehr wichtig, es hat in Bezug auf den Besitz des ewigen Lebens, aus diesem Wissen heraus, was wissen wir, dass wir ewiges Leben haben, nicht, dass wir ewiges Leben bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, die Prüfungen sind nicht dazu da und uns geschrieben worden, damit wir prüfen können, wie können wir es bekommen. Wir leben nicht auf Hoffnung hin und hoffen, wir werden das ewige Leben bekommen in Christus Jesus. Das ist es nicht, sondern wir wissen, dass wir schon das ewige Leben haben. Und ich habe versucht, letztes Mal das euch zu erklären und das auch groß zu machen, deutlich zu machen, dass wenn es darum geht, dass wir hoffen, ob wir ewiges Leben bekommen, dann könnte niemand von euch und von uns Gewissheit haben, denn wir wissen es nicht. Niemand von uns kann es wissen, ob man es bekommt. Es liegt allein in der Wahrheit, dass Gott der souveräne Gott ist, dass er Leben gibt, wem er will. Das sagt Jesus immer und immer wieder, bezeugt das und er gibt das Leben, wem er will. Es ist verankert in seiner Souveränität, in seiner Liebe zu uns vor Grundlegung der Welt. Und solange wir diese Liebe nicht erfahren haben, solange wir die Wiedergeburt nicht erlebt haben, solange wir diesen Glauben nicht geschenkt bekommen haben, können wir es nicht wissen. Und das ist ganz, ganz oft eben der Fall, dass viele Menschen, die würden gerne oder die beschäftigen sich damit und hoffen und hoffen, wissen es nicht. Bis sie eben zu diesem Punkt gelangen, wo sie aus dieser Hoffnung über Gewissheit wird. Und wenn sie die Wahrheit kennenlernen, verstehen und diese Erkenntnis in ihrem Herzen aufleuchtet und es zu einer Gewissheit wird, dann merken sie nicht, da verstehen sie nicht, dass sie es irgendwann bekommen, sondern dass sie das ewige Leben schon jetzt haben. Und das ist wichtig. Wichtig ist, wir wissen, dass wir es haben. Und die ganzen Tests und die Prüfungen, da geht es darum, habe ich es, nicht bekomme ich es. Habe ich. Das ist sehr, sehr wichtig. Darum haben wir miteinander uns auch Gedanken gemacht und uns beschäftigt. Wie kann ich es wissen? Wie kann ich es wissen, dass ich es habe? Das Zeugnis der Schrift ist klar. Und ich möchte euch an dieses Zeugnis des Vaters nochmal erinnern. In Kapitel 5 noch einmal die Verse 11 und 12 euch vorlesen. Dort heißt es, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist grundlegend, das ist eben auch entscheidend. Der Vater hat ein Zeugnis abgelegt und hat gesagt, wir haben schon ewiges Leben. Und jetzt kommt etwas, was sehr, sehr was Entscheidendes ist. Ich verwechsel schon fast die Wichtigkeit der Begriffe. Jetzt kommt wirklich was sehr, sehr Entscheidendes. Wer kann es wissen und wer hat schon das ewige Leben? Und wir lesen in unserem Vers den letzten Absatz und da heißt es, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. So, es geht ums Wissen, nicht ums Fühlen. Es geht ums Haben und nicht erst Bekommen. Und es geht ums Glauben. Das ist der Punkt, das ist der entscheidende Punkt. Wie kann ich es wissen? Wie kann ich es haben? Und die Schrift gibt uns ein klares Zeugnis, der Vater gibt uns ein klares Zeugnis. Und das Zeugnis ist, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Es geht um den Glauben. Und das ist das Entscheidende. Auf diese Art und Weise empfangen wir ewiges Leben. Auf diese Art und Weise erkennen wir und verstehen wir und wissen, was wir in Jesus Christus haben. Es geht um den Glauben. Das Entscheidende ist das Glauben. Ewiges Leben bekommt man durch den Glauben. Das bedeutet aber, ganz einfach formuliert, und ich in der Vorbereitung auch darauf, seit 2000 Jahren auch, es gibt nichts Neues, man kann nichts Neues darüber sagen. Und ich bin mir sicher, aber dass die Kinder Gottes an dieser Wahrheit sich immer wieder erfreuen würden. Wir können seit wie lange wir schon das Abendmahl miteinander feiern, nichts Neues darüber sagen. Und jedes Mal uns an dieser Wahrheit erfreuen, nämlich dass es uns aus Glauben geschenkt ist. Das bedeutet aber nichts anderes, nicht aus Werken. Was muss ich wissen? Welches Wissen gibt mir diesen Frieden? Welches Wissen gibt mir die Gewissheit, dass ich ewiges Leben schon habe und nicht erst bekomme? Die Gewissheit, dass ich aus Glauben es geschenkt bekommen habe. Das heißt, dass ich es mir nicht erarbeiten muss, dass ich mir es nicht verdienen muss. Denn wenn es in irgendeiner Art und Weise ich einen Teil daran habe, das ewige Leben zu bekommen, durch meine Frömmigkeit, durch das Halten der Gesetzeswerke, durch meine Kraft, durch meine Herkunft, durch welche Voraussetzungen auch immer, wenn es an irgendeiner Art und Weise an mir und an meinem Werk liegen müsste, dann gäbe es eben keine Gewissheit. Selbst wenn es das Ausharren und das Durchhalten an mir liegen würde und ich mich durchkämpfen muss bis zum Schluss in dem Ausharren, in dem Bleiben in ihm, wenn das mein Werk wäre, dann gäbe es keine Gewissheit, dass ich ewiges Leben schon habe. Denn, liebe Geschwister, dieses ewige Leben ist das Leben aus Gott. Das ist Gott. Ja, wir bekommen sein Leben. Was ist das Leben aus Gott? Es ist doch nicht ohne Grund ewig. Es heißt ewiges Leben. Das bedeutet, das Leben, das er uns schenkt, ist ein ewiges Leben. Es hört nicht auf, weil es in Gott verwurzelt ist, weil es aus Gott kommt und weil es seinem Wesen entspricht. Das ist diese Erkenntnis und das ist es, was die Gewissheit uns bringt. Er gibt uns ein Leben, das eben nicht aufhört. Er schenkt uns nicht ein Leben, das irgendwann zu Ende geht, sondern ein Leben, das nicht aufhört. Jetzt ist es entscheidend, wirklich sehr entscheidend, dass der Vater im Himmel, der dieses gewaltige Zeugnis über seinen Sohn und die Rettung der Menschheit abgelegt hat, dass er festgelegt hat und beschlossen hat, dass die Menschheit und die Menschen nur aus Glauben gerechtfertigt werden. Nur aus Glauben gerettet werden und nur durch den Glauben dieses Leben bekommen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keinen anderen Zugang. Es gibt sie nicht. Gott hat selbst es festgelegt. Er ist derjenige, der es gibt, und er setzt auch die Bedingungen fest und sagt auf diese Art und Weise. Wie können wir es wissen? Wie können wir dieses Leben empfangen? Und die Schrift sagt, alleine aus Glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich würde euch gerne das von der Schrift, dieses Zeugnis, weiterhin belegen. Heute werden wir viel Schrift lesen, wir haben viel Schrift gelesen. Das Wort Gottes genügt und ist klar und deutlich genug, um diese Wahrheit uns zu bezeugen. Darf ich euch bitten, nochmal in 1. Korinther zu gehen? Wir waren Kapitel 11 heute schon da vorhin. Ich möchte euch bitten, Kapitel 1 nochmal aufzuschlagen. Und mit den Worten des Paulus sage ich es wieder, mich verdriss es nicht, diese Dinge zu wiederholen, weil sie so grundlegend und wichtig sind. Ich möchte nochmal euch daran erinnern, an diejenigen, die es schon wissen, diejenigen, die es noch nicht verstanden haben und das noch nicht wissen, ich möchte es euch zeigen und euch von der Schrift belegen. Gott hat es festgelegt, er hat es beschlossen, es hat Gott wohlgefallen, oder er hat gefallen an einer Sache, dass Menschen, wenn sie diese Botschaft hören, sie glauben, sie gerettet sind. Das ist, was Gott gefällt. Nicht, wenn sie etwas hören und danach leben oder sich bemühen, sondern Gott hat gesagt, wenn sie eine törichte Botschaft hören, und diese törichte Botschaft ist, der Sohn Gottes ist für dich und für mich gestorben. Und wenn du das glaubst, dann sagt Gott, dann bist du gerettet. Einfacher geht es nicht. Einfacher geht es nicht. Lest mal mit mir Kapitel 1, Vers 19 und folgende. Nee, fast 20 reicht. Mal andersrum. Wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt den Glaubenden zu retten. Wer wird gerettet? Und das Zeugnis der Schrift ist der Glaubende. Er rettet den Glaubenden. Was glaubt er? Einer Torheit, einer Predigt. Er hört eine Botschaft, er hört eine Nachricht, er hört das Evangelium. Und dieses Evangelium, durch das Hören dieses Evangeliums und Glauben, man hört es und man glaubt es, sagt die Schrift, es hat Gott wohlgefallen, nur auf diesem Weg Menschen zu retten. Also gerettet wird der Glaubende. Johannes sagt, ich will, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wer? Ihr Glaubenden. Jeder, der glaubt, und zwar an den Namen des Sohnes Gottes, das gucken wir uns gleich an, was das bedeutet, aber jeder, der glaubt, hat ewiges Leben. Jeder, der glaubt. Warum? Weil es der einzige Weg ist, wie Gott Menschen rettet. Was glaubt er? Welche Torheit? Welche Botschaft? Kapitel 2, nochmal Vers 1 und 2, die berühmten Verse, ich liebe sie sehr. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit des Geheimnisses Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus. Und zwar, und ihn als gekreuzigt, gestorben. Das ist die Botschaft, das ist eine törichte Botschaft. Er schreibt dann weiterhin für die Juden und für die Heiden, das geht ja gar nicht. Ich könnte damit nichts anfangen, es ist ein Ärgernis, es ist eine Torheit, es ist dumm. Und dann kommen die ganzen Überlegungen, Gott kann doch nicht Menschen auf diese Weise retten, er kann doch nicht seinen Sohn töten, es kann doch nicht Gott wohlgefallen, wie wir es gelesen haben, alle Strafe auf ihn zu legen, der eigentlich nichts dafür konnte, ihn sogar zu töten, sein Blut fließen zu lassen. Was ist das für eine Botschaft? Was ist das für ein Gott? Was ist das für eine gute Nachricht? Wo ist da die gute Nachricht? An was für ein Gott glaubt ihr da? Für Menschheit eine törichte Botschaft. Für Juden ein Ärgernis. Gott wird Mensch. Das geht nicht. Und stirbt. Gott kann nicht sterben. Ein Ärgernis. Eine Botschaft, die sie ärgert. Die Schrift sagt aber, und Paulus sagt, ich nahm mir nichts vor, ich wollte euch nicht überreden mit irgendwas und überzeugen. Nein, nein, ich habe das verkündigt, Jesus Christus, das ist die Botschaft. Jeder, der eine Botschaft hört von Jesus Christus und an ihn glaubt, das ist der, der ewiges Leben hat. Der Glaubende wird gerettet. Darf ich euch bitten, ins 10. Kapitel zu springen? Schaut mal, das Zeugnis ist gewaltig und klar. Nein, nicht, doch, 15, Entschuldigung, Kapitel 15. Ich war im Römerbrief kurz. 1. Korinther, Kapitel 15. Wir werden am Sonntag schon etwas mehr uns mit diesem Abschnitt nochmal beschäftigen, aber ich möchte euch die ersten 4 Verse vorlesen. 1. Korinther, Kapitel 15. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe. Jetzt erklärt Paulus ein bisschen mehr. Was bedeutet, dass er Jesus, den Christus, gepredigt hat, den Gekreuzigten? Was beinhaltet es? Er sagt, ich tue euch kund, aber Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das auch ihr angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet. Nur durch dieses Evangelium, nur durch diese Botschaft werden Menschen gerettet. Und er sagt, ihr habt es angenommen und ihr steht darin, ihr bleibt darin, ihr weicht davon nicht ab. Das ist entscheidend. Und dann aber stellt er macht eine Feststellung, die ist wichtig, durch das ihr gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Was meint er damit? Es sei denn, ihr seid gar nicht echt. Ihr seid denn, ihr habt euch einen Glauben angeschlossen und habt es verlassen. Wir kennen vom ersten Johannesbrief, haben uns das angeschaut, denn sie sind nicht bei uns geblieben. Sie waren, aber sie sind weitergegangen. Sie sind nicht in dieser Wahrheit geblieben. Denen hat es nicht gereicht. Alleine Christus, Jesus und den als gekreuzigt. Und er sagt, ihr habt angenommen, ihr bleibt drin, ihr steht. Es sei denn, jemand geht weiter. Es genügt jemand nicht. Dann sagt er dann ist vergeblich, dass ihr euch diesem Glauben angeschlossen habt. Und jetzt schaut mal, was er dann sagt. Was ist diese Botschaft? Was hat er verkündigt? In was müssen wir bleiben? Vers 3. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Merkt ihr, das sind die gleichen Einleitungsworte wie zum Abendmahl. Warum? Das ist nichts, was Paulus sich ausgedacht hat. Das ist auch jetzt nicht, wo er seine Theologie darlegt. Es hat er empfangen. Von wem? Vom Herrn. Vom Herrn hat er empfangen. Das heißt, wir sind hier bei den Fundamenten, bei den wirklich grundsätzlichen Dingen unseres Glaubens. Was ist, welcher Glaube rettet? Was ist der rettende Glaube? Und hier steht es. Denn ich habe euch von allem überliefert, was ich euch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt wurde am dritten Tag nach den Schriften. Das ist der Inhalt unseres Glaubens. Das heißt, zwei Dinge im Wesentlichen. Sterben Jesu und auch Verstehung von ihm. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Das ist, was wir glauben, dass Jesus für uns starb. Und dass Jesus auch für uns auferstand. Das sind Grundwahrheiten. Das bedeutet, an Jesus Christus zu glauben, als ihn als Gekreuzigten. Und nicht irgendetwas über ihn, sondern nach den Schriften. Warum ist es wichtig? Nicht irgendwas sich selbst ausdenken, welcher Jesus da gekommen ist, welcher Jesus da gestorben ist und welcher Jesus da nicht gestorben ist. Wir sprachen über all diese verwirrenden, falschen Lehren, die einen anderen Christus verkündigten, dass nicht wirklich Jesus kam oder dass er nicht wirklich den Leib der Sünde annahm, dass er nicht wirklich am Kreuz starb, nur ein Jesus von Nazareth und so weiter. Könnt ihr euch erinnern? Und darum sagt Paulus, das ist ganz wichtig, wir glauben nicht in irgendein Jesus und ein Sterben und nicht irgendeine Auferstehung, sondern nach den Schriften. Was bedeutet nach den Schriften? So wie der Vater, wie Gott selbst uns Zeugnis gegeben hat. Wir haben vorhin es gelesen. So wie es geschrieben steht. Und darum ist es wichtig, dass wir wissen, was geschah, warum es geschah. Der Vater hat durch seinen Geist klares Zeugnis abgelegt, dass sein Sohn in diese Welt kommen wird. Dass sein Sohn die Schuld auf sich nehmen wird, dass er seinen Sohn für dich und für mich bestrafen wird und dass sein Sohn auferstehen wird, weil ihm Tod dahingegeben worden war. Sein Sohn. Und Paulus sagt, das ist das Evangelium, das uns rettet. Durch dieses Evangelium werden wir gerettet. Und dieses Evangelium beinhaltet zwei Dinge. Jesu sterben und Jesu auferstehen. Und diese beiden Dinge gehören zusammen. Jesus könnte nicht auferstehen, wenn er vorher nicht gestorben wäre. Es gäbe keine Auferstehung, wenn der Tod nicht vorher da wäre. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, wäre die Erlösung für uns nicht vollbracht. Er könnte nicht auferstehen. Aber Jesus konnte nur auferstehen, weil er vorher auch gestorben ist. Diese Dinge gehören zusammen. Wenn Jesus aber nicht auferstanden wäre, dann wäre unsere Erlösung auch nicht vollbracht worden. Versteht ihr? Wenn wir heute darüber nachdenken, und ich finde es so gut, dass wir nur einen Tag Pause haben und sofort über die Auferstehung erinnern können. Wenn Jesus nur gestorben wäre, und übrigens für dich und für mich, wenn er nur dafür gestorben wäre, wäre die Erlösung nicht fertig. Wir wären noch in den Sünden und wir wären verloren. Wir wären verloren. Darüber wollen wir am Sonntag mehr nachdenken, was es bedeutet, daran zu glauben. Aber das Erste, was wir heute uns erinnern, woran wir festhalten wollen, was wir wissen, ist, dass er für uns gestorben ist. Dass er für uns gestorben ist. Das ist etwas, was wir glauben. Übrigens, das ist der Glaube, der rettet. Ich glaube, dass Jesus an meiner Stelle gestorben ist. Glaubst du das? Liebe Geschwister, das ist das. Ich verdiene den Tod, ich erkenne meine Schuld, ich erkenne meine Sünden, ich weiß, mich sollte das treffen. Aber wie wir gerade gelesen haben, anstelle von einem Räuber und einem Mörder Barabbas, nimmt er es auf sich und stirbt anstelle für jemand anderen. Das ist, was er getan hat, das Werk der Stellvertretung. Das ist die Botschaft des Karfreitags, das ist die Botschaft um unsere Übertretungen. Als ich parallel das gerade las, ich musste immer wieder meinen Stift aus der Tasche holen und diese Dinge immer wieder anmalen, da steht unsere Schuld, die Schuld des Volkes, wegen uns, nicht wegen ihm. Liebe Geschwister, wisst ihr, was in mir auslöst oder welche Gedanken mich sehr bewegen, ist, dass Jesus am Kreuz nicht für das starb, für das, was er getan hat, für das, was er war. Er starb nicht für irgendeine Tat. Er starb für das, was er war. Was war er? Der Christus, der Sohn Gottes. Warum schrien sie? Wir lassen das gerade. Warum schrien sie unser Kreuzigen, Kreuzigen? Denn er hat sich zum Sohn Gottes gemacht. Das war der Grund, warum er starb. Nicht, weil sie irgendeine Schuld und irgendeine Sünde überführen wollten. Er starb, weil er der Sohn Gottes war. Und wisst ihr, warum er der Sohn Gottes war? Er kam in diese Welt, um als Sohn Gottes für dich zu sterben, nämlich für deine Schuld und für dein Vergehen. Das ist der Grund, warum er starb. Er war das Passa. Er starb für das, was er war, das Passalam. Er war der Sühnedeckel. Er war der Sühneort. Er war der Gegenstand, an dem Gottes Zorn sich ausgegossen hat und völlige Gerechtigkeit aufgerichtet. Das ist er gewesen. Er ist es. Er starb, weil er war, wer er war, nämlich der Sohn Gottes. Er starb nicht für das, was er getan hatte. Er starb, wenn, dann für das, was wir getan haben. Dafür starb er. Aber er starb in erster Linie für das, was er war. Das Lamm Gottes, das alle Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat. Das ist der Inhalt unseres Glaubens. Wir verstehen das, wir glauben das. Wir wissen das, wer er war und wir glauben daran. Und das sagt die Schrift, das ist unsere Gerechtigkeit. Wenn wir über den Glauben reden, dann reden wir natürlich über das Herzstück dessen, was wir sind, oder? Es geht um den Glauben. Und es gibt wahrscheinlich keinen Brief, der dazu so sich eignen würde, das zusammenfassen wie der Römerbrief. Und ich könnte wahrscheinlich einen Römerbrief aufschlagen, so, und irgendwo rein, und ich könnte euch von daher den Glauben erklären. Weil der ganze Brief voller dieser Thematik und der Erklärung ist, was bedeutet, dass wir gerechtfertigt, dass wir gerettet sind aus Glauben an den Sohn Gottes. Ich wage es, aber ich piek nicht so, ich habe mir schon zwei Sachen überlegt. Ich würde gerne euch ein, zwei Stellen nochmal daran erinnern. Es ist wirklich so. Beginnt mit Kapitel 1 ab Vers 16. Wir reden über die Wichtigkeit des Glaubens, nicht der Werke. Schaut mal, Kapitel Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es durch Gottes Kraft. Und dann heißt es zur Rettung oder zum Heil. Jedem, und das ist entscheidend, wem? Glaubenden. Das Gleiche, was Johannes sagt. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Wie können wir es? Jeder, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das heißt, ewiges Leben, ewige Rettung besitzen wir allein durch den Glauben. Der Glaubende, dem Glaubenden ist es zum Heil. Nicht dem Tuenden, nicht dem Arbeitenden. dem Glaubenden. Schaut mal, wie er es weiter formuliert, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wir verstehen das, aus Glauben zum Glauben. Wir kommen zum Glauben und unseren Glauben an Jesus Christus, dass die Gerechtigkeit uns durch ihn geschenkt wird. Aber wir leben auch aus Glauben, zu Glauben. Das heißt, unser Alltag, unser Leben, unser Kampf besteht nicht dann aus Glauben durch Werke, aus Glauben zu Werken, aus Glauben zum Gesetz, wie es viel oft behauptet wird. Nein, nein, aus Glauben zum Glauben, durch Glauben. Es bleibt der einzige Weg, ewiges Leben zu besitzen und ewig zu haben, ist der Weg des Glaubens. Es gibt keinen anderen Weg. Das Zeugnis der Schrift ist für mich überwältigend und absolut klar. Wenn ihr mit mir in Römer 3 geht, Römer 3, ab Vers 21, lasst mich diese herrlichen Verse nochmal anlesen. Wahrlich gibt es keine, doch es gibt es Tausende, aber gefühlt gibt es eine bessere Zusammenfassung dessen, was Glauben bedeutet. Schaut mal. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart, das heißt deutlich gemacht, gezeigt worden. Ohne Gesetz. Das heißt, Gott hat uns gezeigt, wie können wir gerecht vor ihm stehen. Und zwar ohne das Gesetz. Und dann erklärt das, sagt er ganz schnell, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Das heißt, hier können wir es finden. Diesen Weg finden wir im Gesetz. Diesen Weg finden wir in den Propheten. Aber sie geben Zeugnis davon. Von was geben sie Zeugnis? Schaut mal Vers 22. Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus. Das ist es. Wie kann ich vor Gott gerecht dastehen? Und nur so kann ich übrigens ewig leben. Nur so kann ich in seine Gegenwart treten, mit Freimütigkeit, ohne Furcht. Ich muss gerecht sein. Wer ist von uns gerecht? Kein einziger. Es gibt nur einen Weg von Gott beschlossen, Gottes Gerechtigkeit zu bekommen. Und das heißt, hier steht, durch Glauben an Jesus Christus. Das ist das. Durch Glauben an Jesus Christus. Und jetzt schaut mal, für wen? Für alle, die glauben. Das war's. Für alle, die glauben. Das ist immer, es ist für alle da, aber das Entscheidende ist, für die glauben. Aus Glauben werden wir gerechtfertigt, ja. Wer wird aus Glauben gerechtfertigt? Der glaubt. Dann heißt es, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und sie werden umsonst gerechtfertigt, das heißt nicht durch Verdienst, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt und jetzt schaut mal, als einen Sühneort. Das ist der Grund, warum Jesus starb. Für das, was er war. Was war er? Ein Sühneort. Durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden und der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Merkt ihr das? Immer und immer wird das wiederholt. Wie werden wir vor Gott gerecht? Wie sind wir vor Gott gerecht? Aus Glauben an ihn. Wer an ihn glaubt, spricht und bezeugt die Schrift, ist gerechtfertigt. Geht mit mir ins 10. Kapitel. Schon eine Weile her. Ich würde es gerne noch einmal lesen. Kapitel 10, Vers 4. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus. Das heißt, mit Christus hört das Gesetz auf. Man kann sagen, mit Christus kommt das Gesetz zur Erfüllung. Für wen? Für wen übrigens nicht? Wem gilt das Gesetz immer noch? Wer steht immer noch unter dem Gesetz? Und wem gilt es nicht mehr? Hier steht es jedem Glaubenden. Für wen hören die Gesetzeswerke auf? Für den Glaubenden. An wen Glaubenden? An unsere Gerechtigkeit Jesus Christus, dass er alles für uns vollbracht hat. Darum erklärt Paulus das, belegt das in wunderbarer Art und Weise und sagt Folgendes im Vers 8, Kapitel 10, Vers 8. Sondern was sagt sie? Sie redet von der Schrift. Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Schaut mal, Paulus sagt, das ist, was wir predigen. Es ist das Wort des Glaubens. Wir predigen nicht das Wort der Werke. Wir predigen nicht das Wort der Leistung. Wir predigen nicht das Wort der eigenen Anstrengung. Wir predigen nicht das Wort der Strategien und Bewältigung. Wir predigen das Wort des Glaubens. Das ist es. Es ist immer das Wort des Glaubens. Was ist das Wort des Glaubens? Lest mit mir weiter. Dass wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Was glauben wir? Dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Dann musst du ja glauben, dass er vorher gestorben ist. Wenn du das nicht glaubst, so, was bekennen wir? Jesus als den Herrn. Den Herrn der aller Herren, wir bekennen ihn. Und wir bekennen zugleich, dass dieser Herr starb und auferstand. Wer das bekennt mit seinem Mund und im Herzen glaubt, sagt die Schrift, schaut mal, heißt es, du gerettet wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil, zur Rettung. Jetzt, was meint Paulus damit? Wessen Herz voll ist, der geht der Mund über. Übrigens ein guter Test, ob du wirklich das glaubst. Deswegen, jede Gelegenheit, in irgendeiner Form dein Glauben weiterzugeben, ist eine gute Prüfung. Und du wirst selber merken, indem du redest wenn du redest, ob du das glaubst, was du gerade sagst. Versteht ihr? Wir haben viele Theorien, wir haben viele Konzepte, wir haben vieles gehört. Aber in dem Moment, wo jemand da ist und ihm du Zeugnis gibst, merkst du. Ich habe da tatsächlich so Situationen, da habe ich Dinge gesagt, an denen ich eigentlich gezweifelt habe. Aber ich habe sie bezeugt und in dem Moment, wo ich sie bezeugt habe, dachte ich, ich glaube sie doch. Also habe ich meinem Gehirn gesagt, hör auf zu rebellieren, nimm es an. Weil mein Herz schon lange da das angenommen hat. Im Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt. Und das ist eine gute Art und Weise zu prüfen, was glaube ich eigentlich. Nutzt die Gelegenheit, diese Tage. Bekennt es, bezeugt es, was ihr glaubt. Der Geist wird sich dazustellen und euch die Gewissheit geben, dass ihr die Erkenntnis des Sohnes Gottes habt. In einer wunderbaren Art und Weise. Und dann schaut man in Vers 11 nehme ich mit. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist herrlich. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Was bedeutet das? Wird nicht enttäuscht werden. Er wird nicht verlieren. Er wird sich da nicht zerschellen. Jeder, der glaubt, braucht sich nicht zu fühlen, er wird das bekommen. Nein, wir wissen, er hat es schon. Und was ist das Entscheidende? Kapitel 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nie gehört haben? Was braucht es? Was braucht es, um zu diesem Glauben zu gelangen? Was braucht es, um diese Gewissheit zu bekommen? Eine Predigt, das Wort. Das Wort des Glaubens, das Wort der Verkündigung vom Kreuz, dass der Sohn Gottes in diese Welt kam, um für dich und für mich zu leben und für dich und für mich zu sterben und dass er auferstand, den Tod und die Sünde besiegt hat. Es ist der einzige Weg, liebe Geschwister, es ist wirklich der einzige Weg, wie wir gerettet werden können, wie wir gerettet oder warum wir gerettet sind. Der einzige Weg ist der Glaube. Allen ist es gegeben. Und zwar wem allen, die an seinen Namen glauben. Also das erste Entscheidende ist, diejenigen, die in Jesus Christus ihren Erlöser erkennen, indem sie wirklich ihn erkennen und an ihn, in diesem Wort, diesem Zeugnis glauben, sagt die Schrift, die haben ewiges Leben. Es gibt eine wunderbare Stelle in Johannes Kapitel 17, in diesem hohepriesterlichen Gebet, ihr dürft das gerne mit aufschlagen, wie Jesus selbst das ewige Leben beschreibt. Johannes Kapitel 17, Abvers 1. Jesus ist kurz vor der Gefangennahme, das ist das Letzte, was er in dieser Art und Weise seinen Jüngern mitgibt, indem er mit seinem Vater so betet, dass sie es hören. Dann schreibt er, oder schreibt die Schrift und er redet und sagt, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. So empfand Jesus und so redete, ich bin dein Sohn, du bist mein Vater. Dafür starb er, dafür haben sie ihn gekreuzigt. Und dann sagt er, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was ist das ewige Leben? Jesus Christus erkennen. Jesus sagt, ich bin gekommen, ich habe ihnen dein Wort gegeben, ich habe ihnen es bezeugt und sie haben geglaubt. Sie haben mein Wort gehört, sie haben es geglaubt und erkannt, ich bin der Sohn Gottes. Die haben erkannt und verstanden, warum ich diese Welt gekommen bin. Also das Erste, liebe Geschwister, das wirklich Entscheidende ist der Glaube, nicht die Werke. Ewiges Leben haben wir, weil wir glauben. Und zwar, was wir glauben, was glauben wir? Zurück zum 1. Johannes. Kapitel 5, Vers 13. Wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Interessant, wie Johannes das hier formuliert. Das Entscheidende ist nicht nur, dass wir glauben. Das ist wichtig, entscheidend. Aber sofort müssen wir hinzufügen, das Entscheidende ist genau, was wir glauben. Wir glauben nicht einfach per se, wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Welcher Name ist das? An welchen Namen glauben wir? An welchen Namen glauben wir? Jetzt ist natürlich, es ist nicht so, wie wir Namen kennen, oder? Ich glaube nicht an den Namen Joni. So, das ist nicht ich per se an den Namen. Wir leben in einer Zeit, in einer Welt, genau das ist, was die Religion macht. Sie hat einen Namen und sie glaubt an den Namen. Ob sie ihn versteht oder nicht, ob sie ihn kennt oder nicht, spielt keine Rolle. Dieser Name ist wie mystisch, er steht für etwas. Und sie sagen, solange sie zum Beispiel diesen Namen aussprechen, passiert etwas. Das ist so mystisch. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen einfach sagen, im Namen Jesu, und dann passiert etwas. Ob man an ihn glaubt oder nicht, ob man ihn kennt oder nicht, spielt keine Rolle. Dieser Name macht was. Genauso wie viele glauben, das Kreuz, und die müssen es küssen oder aufhängen, weil sie, das Kreuz hat eine Wirkung, wie ein Amulett, wie ein Stein. Als ob es darin die Wirkung ist, aber das ist es nicht. Wenn die Schrift sagt, dass wir an seinen Namen glauben, dann geht es darum, dass wir glauben, dass an den Namen des Sohnes Gottes. Wir kennen die vielen Namen von Jesus. Ja, wir wissen, dass sie vielfältig sind. Aber all die Namen, übrigens, er hat einen Namen bekommen über alle Namen. Und das ist nicht so einfach, der hat so einen übel guten Namen gekriegt. Alle haben schon gute Namen, aber er hat einfach den Namen, der ist halt der beste Name. So ist es nicht, sondern dieser Name steht für etwas, nämlich für seine Person, wer er ist und was er getan hat oder tut. Das heißt, mit diesem Namen wird sein Werk, seine Person, sein Wesen und sein Werk identifiziert. So, das ist, also es geht um sein Wesen und es geht um sein Werk. Sein Wesen ist, und das ist, was Johannes so deutlich in diesem Brief gemacht hat, ich habe noch ein, zwei Minuten, das gehe ich kurz mit euch durch, nämlich was er ist. Ich war so versucht, aber das war ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe mich so gern wieder daran erinnert, als Markus-Evangelium, das Studium. Wirklich. Von meinem geistigen Auge sind all diese Wahrheiten groß geworden, wie wir die ersten Jahre damit verbracht haben, nur uns mit dem Wesen Jesu zu beschäftigen. Bis zu an dem Punkt gekommen sind, wo Jesus den Petrus gefragt und die Jünger, und was glaubt ihr, wer bin ich? Was sagen die, wer ich bin? Und er dann sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sagt er, nicht Fleisch und Blut, offenbart seinem Vater. Bis dahin hatten wir uns mit dem Wesen Jesu beschäftigt, in Markus Evangelium, wer er ist, welche Vollmacht hat, welche Kraft er hat. Und dann, ab dann geht es ja hin, wurde uns vorgestellt, welches Werk er vollbracht hat. Wer er war und warum er in diese Welt gekommen ist und was er tun sollte. Und dann sind wir auf diesem Leidensweg. Jesus richtet sein Angesicht gegen Jerusalem, geht diesen Weg, sagt, er wird verraten, geschmäht, bespuckt, ja, und gar getötet werden, wird auferstehen. Das ist sein Werk. Das ist das, was wir mit diesem Namen verbinden. Wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Und wenn Johannes sagt, wenn die Schrift sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, das ist der Glaube, der uns Gewissheit gibt. Wenn wir an den wahren Sohn Gottes glauben und wenn wir daran glauben, was er für uns vollbracht hat, dann haben wir ewiges Leben. Denn dieser Glaube überwindet die Welt. Und wer ist es, der glaubt, der aus Gott geboren ist? Wer kann ihn erkennen? Wer kann ihn verstehen, der aus Gott geboren ist? Darf ich euch etwas kurz zeigen in den verbleibenden paar Minuten? Darf ich etwas wagen? Geht mit mir ins erste Kapitel im ersten Johannesbrief. Ich möchte euch, wir haben wirklich über Jahre jetzt diesen Brief wieder studiert. Und bei all den vielen Dingen, die wir erkannt haben, bei all dem Fokus auf die Tests, möchte ich in einem Zug euch kurz zeigen, was wir eigentlich in dieser Zeit alles über Jesus gelernt haben. Wenn Johannes also sagt, ich will, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, diese Freude immer. Und dann macht er diesen Zusatz, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Dann hat er nämlich in dem ganzen Brief erklärt, was dieser Name ist. Wer ist dieser Sohn Gottes? Und er sagt, wenn du das glaubst, hast du ewiges Leben. Von daher ist es eine gute Gelegenheit, uns einfach nur mal das zu erinnern. Was haben wir alles gelesen? Welches Zeugnis haben wir bekommen? Was sagt das Wort Gottes? Was glauben wir? Ich werde nicht alles sagen, aber vieles. In einem schnellen Tempo. Kapitel 1. Ich zeige euch ein paar Dinge, die wir im ersten Kapitel gelernt haben. Johannes beginnt und sagt, schaut mal, Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Was haben wir über Jesus Christus also gelernt, über seinen Namen? Welchen Namen trägt er? Wort des Lebens. Das ist er. Er ist das Wort des Lebens. Er ist das Leben. Und dieses Wort bekommen wir, dieses Wort hören wir und an dieses Wort glauben wir. Er ist das Wort des Lebens. So, das ist eine herrliche Beschreibung. Und dann schaut mal Vers 2. Und das Leben ist offenbart worden. Dieses Leben uns zu erkennen gegeben worden, uns gezeigt worden. Und dann heißt es, und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. Also, wer ist dieser Jesus? An welchen Namen glauben wir? Er ist das Wort des Lebens, er ist das ewige Leben. Lesen wir weiter. In Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Was lernen wir über dieses Wort? Was lernen wir über dieses ewige Leben? Es ist der Sohn. Es ist der Sohn. Und was macht das Blut des Sohnes reinigt uns von jeder Sünde? Schaut mal. Darum ist er das ewige Leben. Und das ist darum das Wort, das wir glauben. Nämlich, dass er der Sohn ist. Und sein Blut reinigt uns von was? Von Sünde, richtig? Von welcher Sünde? Jeder. Glaubst du das? Weißt du das? Darum, das ist es. Das ist, was wir wissen. Er reinigt uns von jeder Sünde. Steht da. Das ist das Wort des Lebens. Glaubst du diesem Wort? Hast du ewiges Leben? Hier steht das, von jeder Sünde. Und wenn wir dann sagen, wir haben keine Sünde, wir lügen. Wir haben Sünde, das wissen wir. Er reinigt uns. Schaut euch Vers 9 an, so gewaltig. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist das Wort des Lebens. Das ist das Wort, das wir glauben. Das ist, was wir wissen. Wir wissen, er reinigt uns von jeder Sünde. Gut? Gutes Wissen. Wir wissen, er vergibt uns jede Sünde. Das ist, was wir wissen. Wir wissen, und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Oh, haben wir Ungerechtigkeit? Tun wir Ungerechtigkeit? Er reinigt uns von welcher Ungerechtigkeit? Jeder. Das ist, was wir wissen. Und das ist, was ich im Glauben festhalte. Es steht da, das ist das Wort des Lebens. Geht mit mir ins zweite Kapitel. Kapitel 2, Vers 1. Das war das erste Kapitel. Schon herrlich, oder? Haben wir uns alles angeschaut. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Jesus Christus. Wen haben wir? Den Gerechten. Welches Wort des Lebens? Welches ewige Leben? Was wissen wir? Wir haben einen Beistand. Wo? Bei dem Vater. Das heißt, er ist schon bei ihm, gell? Er musste auch verstehen, übrigens, um dahin zu gehen. Aber das ist was, das heißt Beistand. Er vertritt uns. Wir sprachen darüber, dass es nur einen gibt, der im Himmel arbeitet. Alle anderen sind fertig mit dem Arbeiten. Das ist Christus. Er vertritt uns da. Das ist, was wir wissen. Der Gerechte vertritt uns. Warum? Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. In welcher Weise vertritt er uns? Was macht er da? Er vertritt uns wegen unserer Sünden, weil wir noch sündigen. Aber ich weiß, es ist einer da, der mich vertritt. Gute Nachricht. Das ist das Wort des Lebens. Das ist, was wir glauben. Dass Jesus Christus nicht nur für meine Schuld gestorben ist, dass er mich auch von Gott vertritt. Kapitel 2, Vers 12. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wir glauben an seinen Namen. Und seines Namens willen, nämlich, dass es der Sohn Gottes ist, das ewige Leben. Wir uns sind die Sünden vergeben. Das ist, was wir wissen. Was wissen wir noch? Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge in der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Das ist das. Wir glauben und bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Könnt ihr euch erinnern, was bedeutet der Christus? Der Retter, der Erlöser. Wir glauben, dass dieser Jesus mein Erlöser ist. Wir wissen, er vergibt uns alle Sünden. Er vertritt uns vor dem Herrn. Was für eine herrliche Wahrheit. Das dritte Kapitel. Kapitel 3, Vers 5. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und die Sünde ist nicht in ihm. Was wissen wir noch? Er ist gekommen, offenbart, das heißt, dass wir ihn erkennen können, mit einem Ziel, damit er was tut? Die Sünden wegnehmen. Liebe Geschwister, warum mache ich das? Wir sind noch nicht durch, aber ich sage es euch schon mal. Weil das ist, was wir wissen. Und wenn das, was wir wissen, wir glauben, dann haben wir Gewissheit. Dann kommt unser Herz zur Ruhe. Das ist diese Gewissheit. Ich weiß, was da steht. Er ist offenbart, damit er die Sünden wegnimmt. Welche Sünden? Deine und meine. Schaut mal Kapitel 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Das ist, was wir wissen. Der Teufel kann nicht das tun, was er tut. Jesus zerstört das Werk, nämlich zu verblenden, in Sünde zu führen, in Sünde zu behalten, die Menschen zu töten. Er zerstört die Werke des Teufels. Er hat ihn überwunden. Das ist, was wir wissen. Kapitel 4. Nein, ich habe euch noch was unterschlagen. Kapitel 3, Vers 16. Schaut mal. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben zu geben. Was hat Jesus getan? Er hat für uns sein Leben gegeben. An deiner und meiner Stelle starb er. Für deine und meine Schuld starb er. Ich weiß, dass ihr das wisst. Ich wiederhole es nochmal. Das ist, was da steht. Schauen wir uns noch Kapitel 4 an. Kapitel 4, Vers 2. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist schon in der Welt. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt. Das heißt, er ist gekommen. Und wenn er gekommen ist, dann war er. Wo? Bei dem Vater. Dieser Jesus, der Christus, mein Retter, ist gekommen. Er ist vom Vater gesandt worden. Das lesen wir in Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darum kam Jesus, damit du lebst. Er kam, damit du leben kannst. Was für eine herrliche Wahrheit. Vers 10, hierin ist die Liebe nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Liebe Geschwister, wie viel wollen wir noch mehr? Versteht ihr? Eigentlich laufend wird dieses Zeugnis abgelegt. Er ist gekommen in diese Welt, um deine und meine Sünden wegzunehmen. Die Strafe lag auf ihm, es ist bezahlt worden, es ist uns vergeben worden. Er vertritt uns. Es hört nicht auf, es hört nicht in jedem Vers, wenn wir weiterlesen, permanent immer und immer und immer wieder das Gleiche. Vers 14 vielleicht. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Geht mit mir ins fünfte Kapitel. Fünfte Kapitel, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. So, das ist jeder, der das glaubt, dass er dein und mein Erlöser ist, der Christus, der von Gott gesandte Retter der Welt, ist aus Gott geboren. Denn wer nicht aus Gott geboren ist, erkennt ihn nicht, versteht ihn nicht, glaubt ihn nicht. Es ist ein Ärgernis, es ist eine Torheit und das ist das so herrlich. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Schaut mal Vers 5. Wer aber ist es, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und zuletzt 6. Dieser ist gekommen durch Wasser und Blut. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Das heißt, er ist gekommen und wurde bestätigt, nicht nur bei der Taufe, dass er der Sohn Gottes ist, sondern auch am Kreuz, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist der Jesus Christus. Und jetzt kommt Johannes am Ende von seinem Brief in Vers 13 und sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und so fasst er diesen ganzen Brief zusammen, in dem Wissen all dieser Wahrheit, in dem Wissen, dass wir in Jesus Christus eben dieses ewige Leben haben. Und wie? Indem wir daran glauben. Daran glauben. Es ist kein Ritual, es ist keine Mystik, es ist nicht etwas, was dann passiert, erst wenn wir das Brot essen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das Brot esse und es zuerst nehme, dann stehe ich da und ich spüre es. Und ich sage, oh Herr, so wie ich gerade das Brot spüre, das ist meine Kraft, meine Stärke und mein Genuss. Das schmeckt gut übrigens. Ja? So bist du mein, das bist du, alles für mich. Meine Ernährung, meine Nährstoffe, all das bist du. Du bist mein Leben. Kann ich nicht essen? Ich werde sterben. Dann trinke ich und ich spüre das. Bisschen schade, dass er so klein ist, aber ich spüre das. Das fließt runter und ich spüre das und sage, so bist du mein Trank. Du stillst mein Durst. Wenn ich nichts zu trinken bekomme, ich verdurste, ich brauche dich. Das passiert bei mir, in mir. Weil ich sage, du bist mein Leben. Du bist mein Leben, du bist meine Gerechtigkeit, du bist alles, was ich brauche. Liebe Geschwister, das ist die herrlichste Wahrheit, nämlich der Vater sandte den Sohn, seinen Sohn vor Ewigkeit her, sandte in diese Welt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, die er fordert. Und er fordert ein absolutes, fehlerloses Leben, das fordert er. Das ist Gottes Gerechtigkeit, das verstehen wir. Wir mangeln dieser Gerechtigkeit. Selbst in unseren guten Tagen, wir kriegen es nicht hin, in dieser Gerechtigkeit zu leben. Er kam und lebte diese Gerechtigkeit und wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Gott sagt, es ist vollbracht. Die Gerechtigkeit wurde getan. Aber Gottes Gerechtigkeit beinhaltet mehr als nur ein perfektes Leben. Gottes Gerechtigkeit verlangt, der Sünde Lohn ist der Tod. Das ist auch Gottes Gerechtigkeit. Und Jesus Christus tat das auch in vollkommener Weise, hat auch diese Gerechtigkeit aufgerichtet. Versteht ihr, wenn es heißt, Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit, dann bedeutet das, dass was der Vater alles erwartet und fordert an Gerechtigkeit, er es getan hat, Leben und Tod. Das hat Jesus Christus getan. Und jetzt sagt die Schrift, wenn du das glaubst, wird es dir zugerechnet. Das ist dann deine Gerechtigkeit. Dein Leben wird das und dein Tod wird das. Wie herrlich ist das? Liebe Geschwister, ich wiederhole mich, aber so einfach. Wenn es aber nicht geschenkt wird, wer kann das fassen? Ich möchte so schließen, wie Viktor heute angefangen hat im Johannesevangelium. Und euch bitten, das Johannesevangelium Kapitel 19 nochmal aufzuschlagen. Und euch an die Worte erinnern, die Jesus als letztes am Kreuz gesagt hat. Kapitel 19, Vers 1. Danach, was danach? Alles, was vorher passiert. Das heißt, nicht nur sein ganzes Leben vor, der Weg zu Golgatha, alles, was er da tat in der Rechtfertigung, in der Darstellung, wir haben einen Teil davon gelesen. Sogar als er am Ende seine Liebe darin erwies, dass er für seine Mutter gesorgt hat, dass sie danach versorgt wird. Ja? So, bis ins Letzte, er hat an alles gedacht. Er hat alles getan. Es gab nichts mehr, was zu tun wäre, außer nur noch eine Sache, die sich erfüllen musste. Er musste seinen Durst stillen, so wie es geschrieben steht. Es dürstet mich. Und er wusste, jetzt, ich habe alles gemacht. Das heißt, alles, was über mich geschrieben in der Schrift, alles, was der Vater gesagt hat, was ich tun muss, das wurde übrigens alles aufgeschrieben. Es stand alles da. Überlegt mal, all das, sagt er, habe ich gemacht. Und als er wusste, lest mal Kapitel 19, Vers 28, danach, da Jesus wusste, ich habe mir das angestrichen, wisst ihr warum? Er wusste es. Steht nicht, als Jesus fühlte. Er wusste, was Gottes Wille ist, er kannte seinen Willen und wisst ihr was, er tat ihn völlig. Und als er wusste, dass alles schon vollbracht war, überlegt euch mal, am Kreuz, das sind die letzten Minuten und Jesus sagt, ich weiß, es ist vollbracht. Fertig. Das heißt, alle Gerechtigkeit, was notwendig war, ist geschehen. Alles getan. Überlegt mal in diesem Moment. Und dann heißt es, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Hysop und brachten ihn zu seinem Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, das ist wahrscheinlich so ein gegorener Wein, ein anderes Mal, sprach er, es ist vollbracht. Selbst das Letzte müsste sich bis erfüllt haben. Das war noch eine Sache, es steht in Psalm geschrieben, es dürstet, mache ich auch. Es ist vollbracht. Und dann heißt es, und er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Das Bild ist nicht, er sagte zusammen, sondern er ging. Vollbracht. Volle Gerechtigkeit. Er lebte vollkommen dein Leben und er starb deinen Tod. Deine, meine Gerechtigkeit. Vollbracht. Liebe Geschwister, gibt es einen Grund zu zweifeln? Was müsste man noch tun? Welches Leben willst du leben? Welchen Tod denkst du, musst du sterben? Wenn Jesus sagt, es ist alles vollbracht, das war's. Das war's. Wer hat ewiges Leben, liebe Geschwister? Wer das glaubt, glaubst du das? Weißt du das? Dann hast du ewiges Leben. Amen.